wozu das Ganze dient.
Ja.
Dieser physikalische Weg von der Empirie in die Strukturen der Raumzeit, dann in die, jetzt in die Weltstrukturen, die hermitisch nachher werden.
Ja.
Ja? Da gilt dann auch wieder das Energieprinzip.
Ja, ja.
Dieser Weg dient nur einem einzigen Ziel.
Mhm.
Und zwar von Anfang an Konsequenz.
Mhm.
Denn es war, ging nicht auf meine Initiative zurück, dass dieser ganz banale Aspekt des Anfangs, der für Raumfahrt da ist, dass der so in Vordergrund gefunden wurde.
Mhm.
Das Ziel war etwas ganz, ganz anderes. Das Ziel war jetzt, eine einheitliche Naturbeschreibung durchzuführen, zu versuchen, ob das überhaupt geht. Und zwar in einer Form, die der von mir entwickelten Syntrix-Methode so angepasst ist, dass das Übergangskriterium von einer quantitativen Form der Syntrometrie in allgemeine Syntrix-Strukturen möglich wird. Das ist der Sinn der Sache.
Ja.
Nicht? Und jetzt konnte ich das, diesen physikalischen Teil, weil das mit Syntrix noch gar nichts zu tun hat, rausnehmen, denn das ist da nicht zu erkennen. Das heißt später, zum Beispiel diese Methodengeschichte in allgemeiner Form, p-dimensionale Methoden in einem n-dimensionalen Bereich, ja, das ist ein Teil, aber nur ein Teil der quantitativ formulierten Syntrometrie, die ich anthropomorph nenne. Nicht wahr? Und zwar sozusagen könnte es als eine Erweiterung der Mathematik in höheren Syndromen auffassen.
Ja.
Das ist da rausgebrochen, da erscheint es manchmal noch in Streichungen.
Mhm.
Da habe ich dann einfach einen Satz, der eben, weil ich auf Synkulationsfelder und Syntrix-Syndrome hinweist, einfach rausgestrichen.
Synkulationsfelder, habe ich noch nie gehört.
Syndrom-Korrelationsstufen-Induktion.
Das glaube ich. Ein bisschen gewalttätig. Nein, ich meine, ich habe es auch noch nicht von Ihnen gehört. Das benutzen Sie jetzt nicht mehr, oder?
Doch, ja.
Doch, ja.
Aber nicht in diesem Zusammenhang, weil es hier überflüssig ist.
Ja, ja.
Ja, ich habe dann eine ganze Reihe solcher Worte, die aus anderen zusammengezogen sind, eben um Terminus technicus
zu sagen. Ja, erforderlich sind sie doch.
Bitte?
Oh, ja. Erforderlich sind sie.
Und dann, ich meine, das ist da rausgebrochen, aber wie gesagt, im Kapitel 3 sieht man es noch.
Ja.
Weil ich kopiert habe und habe dann einfach gestrichen.
Ja. Nicht? Wie ist denn das nun entstanden? Haben Sie nun nebenher, haben Sie diese Syntronen- oder Syntrizentheorie nebenher entwickelt, neben der physikalischen
Vorangegangen.
Aha.
Und jetzt müssen diese beiden Wege konsequent von der Gleichung 2 hergegangen werden.
Ja.
Das eine führt in den R6 physikalisch, das andere führt zu den Kleinstflächen als Naturkonstante, das wird ja auch noch gezeigt.
Ja.
Nicht?
Ja.
Und dann wird erst einmal im Kapitel 3, und das ist wie gesagt aus der Syntrometrie rausgebrochen, weil das mathematischer Art ist, dass das noch viel mehr anderes drin. Dann wurde diese Methodentheorie mit all ihren Begriffen gebracht. Und im Kapitel 4 schließlich, das ist auch im ersten Paragraph steht auch schon, wird nun eine Synthese versucht. Wir haben nämlich auf der einen Seite die Gleichung 8, das ist eine solche quantenhafte Strukturgleichung in 6 Dimensionen und hermitisch. Ganz allgemein.
Ja.
In Gleichung 15 kommt raus Tau gleich eine Naturkonstante als Fläche, die aber den Leerraum kennzeichnet, weil die entsteht wenn im Limes zum Leerraum unendliche Wellenlänge und gegen Null gehenden Schwarzschildradius sozusagen gemacht, nicht wahr? Das als Leerraumkonstante, die aber nur, weil es eben im Leerraum ist, weil es ja das Kriterium des Leerraums ist, irgendwie verarbeitet werden muss. Und diese beiden Formeln müssen jetzt weiter, da muss zur Synthese kommen. Die Synthese kann ich aber nur dann machen, wenn ich die Mathematik so verändere, wie es ein solches Element Tau erfordert. Und nun habe ich im Kapitel 3 dann erst einmal die Methodik erklärt, und zwar ganz universell erstmal. Ich habe gesagt, ich habe einen n-dimensionalen Raum. Die geometrischen Einheiten sind p-dimensional, wo p kleiner gleich n ist.
Ja.
Und da kommt nun raus, also dass das Verhältnis n zu p immer einer ganzen Zahl entsprechen muss. Weil sonst die Quantisierung wenn Sie so wollen, von Volumina nicht geht.
Ja, ja.
Nicht? Weil dann nämlich gebrochene Potenzen erscheinen. Mhm. Das ist ein Grundprinzip. Also, es, wenn ich zum Beispiel n gleich 6 habe, dann ist p für das Metron gleich 1 möglich, 2 und 3, 4 nicht, 5 auch nicht und 6. Ich kann also nur mit 1, 2, 3 oder 6-dimensionalen Methoden rechnen, nicht aber mit 4 und 5-dimensionalen. Wenn sich nun aber physikalisch p gleich 2 ergibt, dann etwa 6 durch 2 gleich 3, das geht. Und dieses ganzzahlige Verhältnis gibt zugleich die Zahl an möglicher Partialstrukturen. Also zum Beispiel hätte sich tau in p gleich 6 Dimensionen ergeben, dann wäre m gleich 1, dann könnte man jeden Gedanken an Teilstrukturen vergessen, dann kämen wir aber auch ins Schwimmen, dann würde nämlich immer die symmetrische Zustandsfunktion ein Pseudotensor bleiben. Nicht? Das ist aber gar nicht wahr. In Wahrheit kriegen wir p gleich 2 für tau physikalisch raus. Und nun kann man dann, wenn diese Methoden da sind, dann kann man ein Metronisierungsverfahren entwickeln und dann kann man die sechsdimensionale Quantenstrukturgleichung 8 in die Fassung für p gleich 2 und n gleich 6 bringen. Und dann ist die Synthese gelungen. Bis dahin bin ich jetzt auch schon gekommen.
Ja.
Und dann kommt man zu einem übergeordneten tensoriellen Prinzip vierten Grades. Vierten Tensorgrad.
Ja.
Das nachher furchtbar einfach aussieht, das hier die Gleichung 19. Nicht? Und dann kommt es darauf an, das zu lösen und zu sehen, dass man, da kann man eine Unmenge aus der Lösung machen. Ich habe da inzwischen noch einen heuristischen Gedanken eingeblendet, das ist im letzten Paragraphen. Da wird nämlich mal untersucht, kann man nicht rein heuristisch schon aus der Sechsdimensionalität erkennen, ob es Partialstrukturen geben kann. Man kommt zum Schluss in der Gleichung 9, ja, das ist möglich. Aber es ist nur eine heuristische, reine Spekulation, die einem aber so ein bisschen Mut macht, weiterzumachen. Das ist es nämlich.
Ja, was mich dabei so begeistert ist, dass Sie ja das Übergeordnete, also die syndromometrische Maximentelezentrik, dass Sie die vorher praktisch schon fest hatten und sich daran immer festklammern konnten, so praktisch, nicht?
Ja, an festhalten dem konnten. Schema ja. Ich weiß jedenfalls, wie das Übergangskriterium sein muss. Und der ganze Sinn dieser physikalischen Arbeit liegt eben nur einzig und allein darin, eine Struktur zu finden, eine Strukturbeziehung zu finden, die, wie ich es nenne, eine sogenannte Strukturkaskade bildet. Und das sind tatsächlich dieser Korrelator aus diesen 2, 6 oder 9 Fundamentaltensoren, dann komponieren. Das erfüllt sich. Und damit hätte ich eigentlich aufhören können.
Ja.
Das habe ich aber nicht getan, denn ehe ich jetzt in eine solche Syndrometrie gehe und nachher in ganz andere Bereiche des Daseins hineingreife, muss ich sicher sein, ob ich mich auf
der Formalismus, dass der Formalismus hier funktioniert.
Funktioniert das? Ja. Ist das richtig? Was kann ich halt machen? Und nun ist für mich einfach die Sache ermutigend, weil sich wirklich Aussagen über Elementarteilchen ergeben, die sich wirklich überprüfen lassen, weil die Boys da bei CERN und Dufner und so arbeiten, so sauber arbeiten. Nicht? Und ich sehe vor allem auch, wo die Burschen falsch interpretieren.
Ja.
Dass die zum Beispiel einfach ein Teilchen aus dem Resonanzspektrum der K-Mesonen rausfischen und machen da einfach ein entkleidetes Quarkteilchen raus, das ein D plus, D minus, D null nennt. Und das kann gar kein Triplet sein.
Ja.
Ich mich wundere dann eigentlich, die sehen doch, Isospin ist ein Halb, das geben sie auch an. Und trotzdem machen sie ein Triplet raus.
Ja.
Also das ist mir schleierhaft.
Ja.
Aber ich meine, das funktioniert und mich interessieren in Wirklichkeit diese Elementarteilchen gar nicht. Mich interessieren diese Fundamentalsymmetrien
überhaupt. Nur die Raumfahrt, die interstellare.
Naja, aber das ist für mich völlig uninteressant.
Ja.
Der Sinn der Geschichte liegt eben darin, das Übergangskriterium zu finden und nun zu sehen von einem höheren Niveau der Betrachtung aus, wie sieht unsere Welt eigentlich aus und welche Bedeutung hat das Lebendige in dieser Welt und welche Rolle spielen wir als Menschen.
Ja.
Und da werde ich eben das bei Imago Mundi klarlegen und versuchen jedenfalls, ich muss aber auf diese Schrift verweisen können.
Ja.
Und deswegen muss dies, zumindest der erste Band dann schon beim Verlag sein. Und dann werde ich sehen, dass mein Kopiergerät in Ordnung kommt. Und dann werde ich einen Sammelbrief schreiben an alle die Damen und Herren, die Institutionen. Ich werde die darauf aufmerksam machen, also dass erstens die Sache sich verzögert hat, weil eine derart starke Nachfrage ist, dass ich solche Manuskripte gar nicht vervielfältigen kann. Ja.
Wie haben Sie es denn bisher gemacht? Haben Sie erstmal Karten geschrieben?
Natürlich, ich habe jedem, ach ja, persönlich jedem angeschrieben.
Ja, ja.
Und dann habe ich hingeschrieben und werde ich hinschreiben, dass das eben als Buch erscheinen muss, weil ich einfach in so viel, das kann ich gar nicht machen. Die möchten sich bitte an Resch Verlag wenden.
Ja.
Dann wird Resch eine Menge Zuschriften aus der DDR, aus der Tschechei und aus der Sowjetunion kriegen und sich wundern.
Wieso eigentlich bloß von drüben?
Ich weiß
nicht. Haben die Amis überhaupt nicht geschrieben?
Nö.
Ach.
Ja, hier kam noch was aus Österreich, aus der Schweiz, aus dem Bundesgebiet, aber aus Amerika, ich weiß nicht.
Amerika überhaupt nicht.
Die sind irgendwie wohl sauer, weil ich das ganz anders mache, weil die genau wittern, die können da nicht mit.
Oder sie haben nicht Englisch geschrieben. Was ja auch schon
schwierig
ist.
Ich auch nicht. Das ist
jetzt eine Antwort.
Wenn die Leute das lernen wollen, sollen sie Deutsch lernen. Wenn ich was wissen will, ich kriege es ja auch bloß in englischer Sprache. Wie komme ich denn dazu, alles ins Englische zu übersetzen? Reicht es schon?
Naja, ich meine, Sie sind ja auch nicht, drauf aus. Es ist bloß seltsam, dass die tatsächlich da drüben so starkes Interesse haben.
Die haben auch mehr Zeit.
Ja.
Das ist trotzdem auch so gewesen.
Ja, in der DDR ist es wohl so.
Wollten die dann alle bloß Sonderdruck haben?
Sonderdruck
oder wollten
sie weiterführen? Und zwar fast jede DDR-Universität. Auch die Akademie der Wissenschaften, auch Professor Treder.
Ja.
Ich nehme nämlich an, Herr von Lund, die machen drüben eigentlich gar keine Elementarteilchentheorie, weil das irgendwie dekadent amerikanisch ist.
Kann sein, die haben...
Nun stellen die fest, Mensch, hier hat eine Elementarteilchentheorie gemacht.
Können wir sie links überholen praktisch.
Und macht genau das Gegenteil von dieser Quarkologie.
Ja, ja.
Also, ist das unser Mann?
Ja.
Denn wir können vielleicht den Amis auf diese Weise als verpassen Wissenschaftspolitiker nutzen.
Da habe ich ja noch gar nicht...
Denn ich habe erst geglaubt, die haben einen Engpass mit Kopiergeräten, wie üblich. Dann sagte aber der Dr. Müller von Telefunk, der fing bloß an zu lachen, sagte, glauben Sie bloß das nicht. Die haben 1A Kopieranlagen.
Die brauchen die ja auch, klar, die müssen ja abkupfern.
Ja, die schreiben sie an, aus einem ganz anderen Grund. Die probieren erst einmal, antwortet der, wenn wir ihn anschreiben. Es gibt nämlich viele am besten, die gar nicht antworten.
Ja.
Ist mit dem Mann zu reden. Deswegen wollen sie einen Sonderdruck haben.
Ja. Naja. Na, ich finde das schon gut.
Hier schrieb zum Beispiel ein ganz junger Mann aus Rostock. Er schrieb mir also einen privaten Brief, schrieb mir, wir sind hier in Rostock schlecht eingerichtet und wir haben auch keinen Lehrstuhl für Elementarteilchenphysik, obwohl das ein Grundlagengebiet ist, das wird ja allgemein bedauert von allen, aber es ist praktisch nicht das da, wir können es nicht und er würde mir sehr dankbar sein, wenn ich ihm Sonderdruck schicken würde. Und dann bekam ich von der Universität so ein vorgedrucktes Ding, wo amtlich um Sonderdruck gebeten wurde, also hat er keinen Alleingang gemacht.
Ja.
Lümlein heißt der gute Junge.
Lümlein?
Ja.
Aber Schmutzer, den Namen haben Sie nicht gehört.
Schmutzer?
Schmutzer.
Nee, das wäre mir aufgefallen. Was ist das für eine Tischrein?
Schmutzer ist ein bedeutender Relativitätstheoretiker drüben.
Kein Schmutzker.
Der hat Buch von 900 Seiten geschrieben. Ein furchtbarer Wälzer. Kohler hat dann gleich auch die Sache empfohlen, das macht er immer, um die Leute erstmal ein bisschen zu schrecken. Das war aber schon vor Jahren und ich habe gemerkt, da ist aber nichts drin, was mich jedenfalls so interessieren würde. Aber der hat vieles, vieles Zeugs zusammengeholt und da erstmal reingebracht. Natürlich auch seine eigenen Sachen. Und der ist Schüler vom Trainer, aber ich weiß nicht, wo er hingekommen ist. Ich glaube, der sitzt auch in Rostock, deswegen fragte ich gerade. Schmutzer. Und von Russland, haben Sie da was gehört?
Ja, ich meine, wir haben wir aus Russland eigentlich auch. Das weiß ich jetzt. Aus der Tschechei auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, aus Polen auch.
Naja, wollen wir mal abwarten, was jetzt kommt, wenn Sie das Buch geschrieben haben. Schade ist ja, dass der Rechtsverlag nicht bekannt ist. Nicht? Aber das macht ja nichts, wenn es den Leuten
um den Inhalt geht. Bloß, dass er erstmal geguckt wird und verteilt
wird. Ja, naja, ich sage ja, es ist nicht schlecht, aber schade.
Dass die Leute sich was kaufen können.
Ja,
vielleicht wird er dadurch bekannt.
Ja, ja. Aber hoffentlich nimmt er da nicht wieder so furchtbar viel Geld. Aber das muss er, glaube ich. Nicht? Wie macht man das eigentlich? Soll man dem Recht nicht gleich sagen, also hör mal zu, versuch mal gleich eine Auflage von 1000 und nicht mach nicht bloß 200 Stück und nimm da 100 Mark, sondern mach mal ruhig ein bisschen mehr, dann kriegst du schon wieder rein, da hat er so furchtbare Angst vor. Aber das ist schlecht. Ich meine, hier ist ja wirklich ein ernsthafter Bedarf für dieses Buch vorhanden, das ist klar. Und ich sehe das ja von unseren Buchern, drucken, wir lassen immer 500 machen, tja, innerhalb eines Jahres haben wir das immer wieder rein. Hm. Und dabei geht das nicht mehr über Buchhandel, sondern los und über Flüsterpropaganda. Wir haben jetzt wieder 1000 Mark plus und die Herstellungskosten waren 5200 Mark im vergangenen Jahr. Ist nicht mal ein Jahr vergangen.
Also erst mal das Rechenbruchkosten.
Ja, aber der soll den Preis nicht zu hoch machen, nicht zu hoch. Hm. Wenn es geht, unter 50 Mark bleiben.
So, er darf das nicht so kalkulieren wie in Imago Mundi Bank. Ja, der Imago Mundi Bank geht ja nach einem ganz kleinen Personenkreis.
Ja.
Aber hier, das kann er ja auf dem Markt verkaufen, da wird schon Nachfrage sein.
Ja, nicht? Eben, ja.
Da habe ich auch Gelegenheit, mit ihm drüber zu sprechen.
Ja.
So schade, dass der Mann so schwer zu kriegen ist.
Ja.
Denn Schreiben hat gar keinen Zweck, man muss
Sie wissen. Ja, Sie wissen ja, ich glaube, ich hatte es Ihnen das letzte Mal schon gesagt, dass ich gesagt habe, bei dem Vortrag, den Sie halten werden, um zwei Sachen zu beachten. Einmal, dass Sie viel Zeit haben, um ausführlich zu sein.
Nachmittag.
Ja, und das andere Mal, dass kompetente Leute vom Fach dabei sind, die die Sache verstehen. Das sind zwei Voraussetzungen. Und sagt also, das Erste können Sie machen ja leicht, dass man vielleicht ein Seminar dann einrichtet, und das hat er gemacht. Aber er hat nicht geantwortet auf das Zweite. Ich habe ihn nämlich dann versorgt mit all den Namen von Physikern vom internationalen Rang, darunter auch Nobelpreisträger wie Johnson, der sich für Parapsychologie interessiert und die so rummurksen mit Quantentheorie der Parapsychologie. Es ist nichts, aber immerhin, die sind sehr begeistert und suchen danach. Der Ted Bastin, der hat mir doch in England gesagt, wann schreibt denn der Heim denn seine Sachen? Wann gibt er denn das raus? Mensch, klaut ihn doch die Sachen und veröffentlicht sie unter seinem Namen. Wir warten doch alle drauf. Also so,
nicht? Okay, klaut ihn unter seinem Namen und zahlt ihm am Ende noch laufend Geld aus.
Ja.
Das kann man ja so nicht machen.
Ach, denn wir haben natürlich witzig gemeint.
In eine Fassung bringen, die hier zugänglich ist.
Ja.
Also wenn zum Beispiel von diesen Büchern einer was wegnehmen würde, könnte überhaupt nicht drucken.
Das geben wir aber ich sage das bloß zur Illustrierung. Nicht? Die warten darauf, dass einer mal eine vernünftige Idee hat und vor allen Dingen, wenn er von der einheitlichen Feldtheorie herkommt.
Hiermit können Sie noch längst keine Parapsychologie machen.
Nee, es noch geht ja
längst
nicht. Es geht ja um diese anderen Sachen. Es geht ja um das, was Sie jetzt vortragen werden. Speziell, nicht die, also für die Filialen. Ja, da habe ich ihn recht gebeten, er möchte verschiedene Leute anschreiben, von denen ich wusste, weil ich doch die Adressen hatte. Aber das soll er doch mal ruhig mal sagen, ich wäre doch mal nett, wenn er sagt, ich bin drauf eingegangen, das ist auf einer Karte. Bloß eine ganz flüchtige Sache. Aber ich weiß bis heute noch nicht, offiziell, ob er ihn dann wirklich so viel Zeit zum Reden eingeräumt hat.
Ich weiß zum Beispiel auch nicht einmal, ob der Herr Dachs inzwischen Imago Mundi Mitglied ist.
Ja.
Ich habe es moniert und habe die Kopie des Briefes an Herrn Resch an Herrn Nickel geschickt. Und Herr Nickel hat sich entschuldigt, das ist ein reiner schlampiger Fehler in der Verwaltung, aber bei uns ist eben alles improvisiert, ich werde dafür sorgen.
Ja. Bloß ein bisschen muss man ihn jetzt auch mal hinbuxieren, der ist ja auch ein bisschen Manager. Nicht Industriemanager, da wäre er sofort abserviert, aber Wissenschaftsmanager auch nicht. Aber nahe dran ist es ja doch schon.
Ja, und da muss er natürlich etwas besser auswählen.
Ja.
Also es geht nicht an, dass hinter einem wissenschaftlichen Beitrag so ein Blödsinn steht, wie der Mauritius.
Nein, das finde ich
es auch. Nicht, es geht nicht an, dass bei einem derart ernsten und schwerwiegenden Thema, wie wir es jetzt haben, nachher solche Schwärmer und Fantasten dann zu Wort kommen.
Also ich weiß, hundertprozentig im Spiegel lachen sich die Leute kaputt über diesen Ulken Kongress, da haben ja zwar Leute sich bemüht, aber dann gab es doch dann Herr Köberle und da wird dann lang zitiert mit einer Häme wieder, wie üblich. Das hat aber auch ein Gewissen, wenn sowas kommt.
Ach, ich muss sagen, ich finde das von Köberle aber auch nicht zu verantworten. Ich habe damals, dieser Kreisteil Haupt, das hat mir Spaß gemacht, bin gerne hingekommen. Es waren so nette Kerle, die begeisterungsfähig und freundlich und nett, das war so nichts Falsches dran. Ja. Aber als der Köberle auf die Idee kam, mit Fernsehen und Vereinen gründen und so weiter, ich habe ihn davor gewahrt, ich habe gesagt, das ist einfach nicht zu verantworten, mit ungelegten Eiern in die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Sache kommt dann in den Ruf, dass gewisse Leute mit der Todesangst anderer Menschen Geschäft machen.
Ja, aber ich meine, das hätte man ja wissen können, die Leute können ja nicht warten, wenn sie bloß, wenn
ich
sie
habe glauben. Gesagt, kann. Ich arbeite gerne ernsthaft mit und gebe Ratschläge.
Ja.
Aber nicht, wenn man verantwortungslos an die Öffentlichkeit ringelt. Da hat man nicht drauf gehört und dann reden, was er davon habe.
Naja, die haben ja kein Verständnis davon, was Wissenschaft ist.
Nein.
Und sehen das gar nicht mal ein, warum soll man denn nicht an die Öffentlichkeit? Denn das ist doch nun, sie haben es doch auch gemacht, das ist doch untersucht, ist doch alles klar. Ne? Sie sehen ja nicht, wie vorsichtig man vorgehen muss.
Ja, vor allem die wirkliche wissenschaftliche Untersuchung von solchen Rauschvorgängen, das nehmen die ja gar nicht zur Kenntnis.
Ja, ja.
Und auch diese eigenartige, das ist nämlich im Wesentlichen ein psychophysisches Phänomen des sensorisch-perzeptiven Apparates, weil da ist das gar nicht, nicht? Im Allgemeinen.
Ja.
Wie gesagt, das ist nicht immer so.
Ja.
Und ich habe, es fiel mir auf, dass es sogar Schott aufgefallen in Schweden. Eine Aufnahme von, also wir haben da tausende von Aufnahmen, das war alles kompletter Blödsinn. Wir hatten manchmal große Schwierigkeiten, ernst zu bleiben.
Ja.
Ich weiß, der Schott, der hat sich dann immer entweder Pulte an seinen Fingernägeln rum oder er presste sich mit der Hand auf den
Mund. Hat mir Grimassen zugeschnitten
oder machte dann
Blödsinn gemacht, ich konnte
dann musste nicht lachen, mehr. Hat aber dieses Lachen
umgewandelt
in unsere Institutsbegrüßung von damals, dieses Affenvaterlachen.
Und
Jürgensen fuhr zur Sache, war ärgerlich. Und dann konnte ich ihm aber sagen, dass das ein Jux ist, dass wir im Institut, ich weiß nicht, wo er herkommt, sagte Jürgen, Moment, Augenblick bei Jungs, das kann ich auch. Und dann hat er das nachgemacht, Dann hat Jürgensen denselben Unfug. Und Frau Jürgensen, die hat nachher gedacht, jetzt sind die alle verrückt. Und die Stimmung war wieder hergestellt. Aber dann, und vor allem, er sagte dann zu Schott, Herr Schott, das machen wir beide mal alleine, Herr Heim kennt zu viele Hörspiele. Er hat natürlich schon angefangen zu gluxen. Und dann allerdings eine Sache, da modulierte sich ein Rauschen zu wirklichen ganz deutlich vom störenden und sich abtrennenden Worten. Ich hatte es gehört, ich stutzte und den Abend sagte Herr Schott, Herr Heim, kann ich Sie morgen mal alleine sprechen? Ich sage, ja. Ja, wir treffen uns am See. Sind wir hingegangen und dann sagt er, was ich Ihnen nicht zu sagen habe, das braucht hier der Herr Jürgensen nicht zu hören.
Ja.
Ist Ihnen gestern was aufgefallen? Ich sage, meinen Sie diese Stelle, wo diese junge Frau so eigenartig flüstert? Sagt, das meine ich.
Ach.
Ich sagte, was haben Sie denn gehört? Und dann sagte, und wir hatten beide dasselbe auch ausgehört. Eine ganz persönliche Sache. Nicht? Und dann sagte Herr Schott, sagen Sie mal, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo spukt? Ich sagte, wenn Sie tausende von Fällen haben, kann das wohl schon mal vorkommen, das wissen wir ja schließlich. Ich habe mir immer überlegt, wie man diese Modulation elektronisch hinkriegen kann. Geht nicht. Schott sagte, Sie können nicht ein Rauschen plötzlich in eine derart scharfe, klar artikulierte Wortfolge verwandeln und ohne Einschaltgeräusch geht er dann wieder ins Rauschen zurück.
Ja.
Das geht nicht. Also ich habe das hin und her überlegt, hier hat der Mann etwas aufgefangen, los Jürgenson hat es nicht gemerkt.
Ach, das hat er wieder nicht gemerkt?
Nee, das hat er nicht mitgekriegt. Jeden Nonsens hat er uns gebracht. Ja. Und dann hatte ich mit Schott berechnet, was machen wir denn nun? Ja, das ist ja ein Phänomen, was wir gar nicht reproduzieren können. Ja. Wir können ja auch gar nicht experimentieren. Wenn er nicht kritisch sind, ist das alles eine Akkumulation von Blödsinn. Bis auf dies eine Mal. Da meinte Schott, machen wir es doch so. Sagen wir doch, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit paranormaler Prozesse gegeben ist, dass das aber derart verdeckt ist im Allgemeinen, so selten auftritt, dass wir nicht reproduzieren können, konnten auch nicht diese Experimente machen, die Bender angeordnet hat.
Ja.
Denn wir können nicht, bloß weil da eine Opernarie falsch ausgedeutet wird, Gott weiß, was für Experimente machen.
Natürlich, das geht nicht. Ja, ja.
Und dann hatten wir überlegt, was machen wir nun? Und da sagte Schott, passen wir auf. Wenn wir das zu positiv jetzt in spiritistischer Richtung ausdeuten, und wir machen das, dann kommt sofort das Gegenstück zur UFO-Bewegung zustande, bloß mit noch weniger Basis.
Ja, ja.
Das ist das Erste.
Ja.
Wenn wir nicht sagen, sagte, glauben Sie bloß nicht, dass der Tod hier schwiegen wird, dann kommt jeder Blödsinn, der hier aufgefangen wird, an Kinderfunkhörspielen, kommt dann über den schwedischen Rundfunk. Nicht? Und da sagte ich noch zu Schott, wissen Sie, das Beste ist, wir halten da erstmal ganz die Klappe rüber. Nicht? Denn wollen wir doch erstmal aus und sagte, Schott könnte nicht mal ihre Theorie darauf ansetzen, um zu sehen, ob überhaupt so was möglich ist. Wenn ja, über welche Kanäle geht es? Und dann hatten wir uns aber auch gegenseitig versprochen, darüber einen Mund zu halten und aus einem ganz einfachen Grund. Es war ja noch nicht klar, was ist das?
Ja, ja.
Sind das? Wenn es paranormal ist, sind es spiritistische Vorgänge, dann hält man erstmal so lange den Mund drüber, bis man wirkliche Kontakt hat. Dann meint er allerdings Schott und auch Lyra, dann kann man die ganze Welt in Brand stecken. Ist es aber etwas ganz anderes, nämlich das, was Bender vermutete, dass sich nämlich die Gedanken von Menschen so abbilden, dann muss das sofort vernichtet werden. Und zwar mit allen verfügbaren Mitteln, denn dann könnte man ja die Gedanken fremder Menschen, in welcher Maschine denkbar, mit der die Gedanken fremder Menschen festhält.
Völlig tyrannisieren.
Und das würde in den Händen der Geheimdienste eine Welt bedeuten, die wie ein Aquarium ist.
Ja, ja.
Kein Privatleben, das absolute Kollektiv. Dann müssen wir die Sache kaputt schlagen. Und dann hatte ich mich erstmal theoretisch an die Geschichte herangemacht. Und dabei einige ganz interessante Sachen entdeckt. Schon aus der Theorie.
Ja.
Wenn überhaupt, dann geht das nur über doppelte Frequenzen.
Ja.
Und zwar geht das auch kommt das durch die Multiplikation von Fourier rein.
Ja, aber das haben die doch nicht gemacht.
Nee.
Das ist ja das Ulke.
Jürgenson hat manchmal lang gezogen, wie er sagt, und da fiel es mir bei auf.
Ach so. Ja. Ja, ja, bei dieser Multiplikation, da kommen ja die Komponenten dann, mal als halbe, mal als doppelte und dann kommt ein Sinus. Ne?
Und dann habe ich weiter überlegt, nehmen wir an, das ist ein paranormaler Vorgang. Was muss ich eigentlich tun? Deswegen habe ich darüber in dieser Schrift noch nichts geschrieben, die wir gemerkt haben. Ich habe ziemlich großzügig mit den Anfang der klassischen Geschichte von dem Musik Und zwar, man kann. Das ist hier im R6 möglich, das habe ich aber, wie gesagt, hier nicht explizit gemacht, weil das nämlich eine Rechnerei ist. Da würde Professor Dürr sagen, sind Sie in Wahnsinn geworden, die können Sie nicht alles schreiben. Ja. Das sind ungefähr 10 Seiten nur Formeln. Da wird nämlich, man kann den elektromagnetisch-gravitativen sechsdimensionalen Energiedichtetensor nämlich explizit sehen. Geht aber nur im elektromagnetischen Feld. Und da entsteht ja unten die, nennen Sie mal die Transmatrix oder T-Matrix,
ja.
Diese Abschnitt, wo denn diese Skalarprodukte
sind. Ja.
Jetzt habe ich mir weiter überlegt, wie kann ich diese Skalarprodukte physikalisch realisieren? Und zwar geht das nur, ich habe ja raumzeitliche Feldgleichungen, die als Gegenstück der Maxwell-Gleichung, wurde hier übrigens auch erwähnt, dieser Vektordivergenz, die elektromagnetische und gravitative Feldgrößen einheitlich beschreiben, im Sinne einer Induktion.
Ja.
Und hier kann man nun, wenn man diese vektoranalytischen Differentialoperatoren, da gibt es auch diese Operatortheoreme, wenn man die jetzt anwendet, dann kann man kriegt man eine zeitliche Differentialgleichung für diese Skalarprodukte, die man integrieren kann. Dann sieht man, was muss ich physikalisch machen, damit diese Skalarprodukte entstehen, die dann sozusagen die Fortsetzung des elektromagnetischen Feldes ins Jenseits sind.
Ja, ja.
Nicht? Und das kann man machen. Und da habe ich eine ganze Reihe Versuche gemacht. Und ich würde eigentlich sagen, dass zumindest ein Teil der Passagen, die hier aufgekommen sind, durchaus verstanden werden können. Ich habe Ihnen ja auch gezeigt, das ist bestimmt kein sensorisch perzeptiver Fehlschluss.
Ja, 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 ja.
Denn da ist der Störabstand viel zu groß. Mhm. Die Lautstärke ist viel zu groß bei kleinem Störabstand. Man hört da ganz deutlich, dass hier Menschen sprechen.
Ja, ja.
Allerdings mit doppelter Geschwindigkeit. Und nun gehen diese Studien los, die Experimente, ist das Benders, also paranormal auf jeden Fall. Ist es das Psi-Feld, ist es ein spiritistischer Vorgang. Wir kamen dann unweigerlich dazu, das spiritistischer Natur, das hat der Gott ja auch zugegeben, und darauf findest er mir bange.
Sie können ja noch bleiben.
Machen wir jetzt auch.
Ja, ich muss ja die Gudrun morgen in die Schule bringen, habe ich schon gedacht. Ja, gut, Nacht, schlafen Sie gut. Wollen Sie noch was trinken?
Gerdi, du machst heute auch für die Copies auch gleich.
Ja, du, ich bin auch seit 10 vor 5 auf dem Bein.
Oh, oh, oh.
Wir können ja noch was holen.
Sie können so etwas nie erreichen, in der Form, wie diese Vereine
das spielen.
Da fehlt jede Basis, jede Grundlage. Und auch wir können nicht sagen, wann so ein Prozess phonetisch kommt und wann geflüstert. Ja. Wir können es auch nicht vermeiden, dass es abreißt. Nur die Inhalte, die durchgegeben werden, sind grammatisch richtig, deutschsprachig und kein dummes Zeug.
Aber wie kommt man denn weiter? Sie haben ja schon gesagt, man muss da ganz zurück.
Ich habe das jetzt erstmal abgebrochen, weil es so nicht weitergeht, das ist auch nicht zu verantworten. Dass man wenn ich unterstelle,
ich dass gemacht,
unsichtbare Kommunikanten an der anderen Ende sind, dann, und das ist ernst zu nehmen, wenn ich das mal unterstelle, ist das nach meiner Auffassung überhaupt nicht zumutbar, mit diesen primitiven Mitteln weiter zu experimentieren, weil das auch eine entsetzliche Strapaze für den Kommunikanten sein muss.
Ja.
Also ich sage mir jetzt, habe ich erstmal genug Erfahrung, ich weiß, dass es geht. Ich habe auch einen Test gemacht mit Ingrid.
Wieder was drin. Es ist aber ein bisschen was anderes.
Ja, das ist auch sowas, aber Herb.
Und ich meine, in der Richtung kann man was machen. Aber bitte schön, die sollten diese Harlekiner sollten doch die Klappe halten und mir jetzt die Arbeit nicht so schwer machen, dass ich mich vor jedem verstecken muss, bloß weil diese Harlekiner da mit falsch eingestellten Rundfunkgeräten und kaputten Mikrofonen und nicht begriffenen Tonbandgeräten spielen.
Ja. Nicht? Der ist aber nicht so gut, der ist herber.
Der ist geschmacksvoll.
Ja.
Lieblich habe ich auch. Ich wollte extra was hier noch
mit. Das merkt man aber, ja.
Aber auf diese Dinge werde ich gar nicht zu sprechen kommen.
Ja. Nee.
Hast du gehört? Kühlschrank.
Dass solche Kommunikationskontakte wohl denkbar sind, dass aber. Das ist ein ganz anderes Thema.
Ja,
das passt auch nicht in den Kongress, das würde zu schwierig werden.
Ja, ist klar. Wäre es nicht besser, wenn man überhaupt abwarten würde, dass man vielleicht Gravitationswellen erzeugen könnte? Nicht wegen Raumfahrt, sondern wegen dieser der Möglichkeit.
Ja, ob Sie fragen, ob das anzubieten. Sie meinen, um diesen Skalarfaktor hochzutreiben, braucht man vielleicht noch nicht so sehr. Ich glaube, man muss da was ganz anderes machen. Ende brachte mich auf diese Idee. Der sagte, wenn ich mal von dieser Bimetrie ausgehe, also Strukturen nur in X5, X6, über der Raumzeit oder über einen momentanen Zustand des Raumes, was sind das eigentlich? Die Strukturen streben in diesen Lambda auf, in diesen Quantenstufen. Gut, sagte er, da haben wir jetzt sozusagen elementare Strukturpakete. Jetzt in der X5-Dimension haben wir eine Bewertung der Entelechie. Emde sagt ganz richtig, Entelechie bedeutet im Grunde genommen Organisation und Organisation bedeutet Information. Das war ja nur groß. Nun sagte er, jetzt wäre es doch denkbar, dass wenn ein solches Paket aus solchen elementaren Stufen, solchen Strukturstufen in X5, das könnte ja nun in verschiedenen X5-Niveaus gegeben sein. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Informationsinhalt in so einem Paket habe, er nennt es direkt entelechale Informationsentitäten. Finde ich sehr schön.
Ja, ja.
Nun pass auf, jetzt ist ja das nicht so zeitartig, dass nur in einer Richtung geht. Das kann ja im Gegensatz zur Zeit hin und her gehen. Er hat mir gezeigt, dass da ganz interessante Symmetrien auftreten. Mhm. Dann wäre es ja denkbar, wenn ich jetzt bezogen auf ein tieferes Niveau, habe ich ein ausgedehntes Informationspaket. Mhm. Jetzt gebe ich das in höhere Niveaus, dann wird das ja immer kleiner werden, geometrisch. Mhm. Bezogen auf das höhere Niveau wird es ja dann weniger werden. Mhm. Es wird aber nur ein Maximalniveau erreicht werden, dann geht es nicht weiter, weil dann keine vernünftige Information mehr da ist. Er brachte es im Zusammenhang, er sagt, es fällt Ihnen nicht auf, dass bei spiritistischen Dingen immer von hohen Frequenzen geredet wird und tiefen Frequenzen. Je höher das Niveau, umso kürzer sozusagen die Wellenlänge. Je tiefer das Niveau, umso mehr weitet sich das aus.
Von Schwingung meine
ich. Ja. Und wenn schließlich die Informationsentität den physischen Raum schneidet, dann baut sich ein Feld negativer Wahrscheinlichkeiten auf, von denen Heisenberg übrigens auch schon berichtete. Er braucht die aus anderen Gründen. Negative Wahrscheinlichkeiten bedeuten aber, dass die aus einem Wahrscheinlichkeitsgefüge Wahrscheinlichkeiten löschen, dann werden aber die nicht gelöschten ansteigen, weil die Summe immer 1 sein muss. Und der Zustand, der Makrozustand, der observable Makrozustand wird sich den neuen, völlig unwahrscheinlichen Zustand entsprechend verändern. Dann sagt man, es ist ein Wunder geschehen. Nun bezeichne ich schon seit ungefähr 25, 30 Jahren diese X5-Verdichtung, die auf- und abfallen können, als ich bezeichne diese Pakete aus Informationen. Bezeichne ich ganz allgemein jedenfalls ihre Elemente, ihre, also Kombinationen sind Informationsentitäten, aber die diese einzelnen Elemente, aber Strukturen aus diesen Informationsentitäten, die auf- und absteigen können in X5, nenne ich schon sehr lange Aktivitäten, um mich vor dem Energiebegriff hier
abzulehnen. Wie kann man denn das so anschaulich sich vorstellen? Was ist denn da zu?
Das ist schön.
Ist das irgendwas was Lebendes, was Informationen hat? Oder ist das so eine komplexe Sache?
Das Lebendige ist ein ganz kompliziertes Gefüge aus solchen Aktivitäten und Informationsentitäten. Und diese gesamte Struktur nenne ich dann eine Idee. Eine Idee, die als Prinzip jenseits dieses Raumes gegeben sind. Das, was sich als Organismus hier verwirklicht, ist die Verwirklichung dieser Idee, beispielsweise eines Käfers.
Ja.
So, dass stell das Käfer mal lieber weg hier.
Auf die Idee, die er verwirklicht, also die er hier manifestiert in Raum und Zeit, in der Materie, die optimale, immanente Zweckmäßigkeit hat, bezogen auf die Idee, Käfer zu sein.
Ja, also diese Aktivitäten gibt es in der Welt, aber wie kann man denn sowas überhaupt anzapfen oder wie kann man denn da überhaupt ran?
Wenn Sie den Raum schneiden, entstehen negative Wahrscheinlichkeitsfelder, die Wahrscheinlichkeit von Mikrozuständen.
Ja, aber was heißt denn das überhaupt, die Sachen schneiden, den Raum?
Das heißt, dass diese Strukturbündel, wenn die jetzt in ein entelechales Nullniveau geraten, wo sie den Raum schneiden, dass sie dann zwar Informationen enthalten, aber eine Information, die weit höher ist als dieser Nullzustand, denn sie müsste ja eigentlich ausgelöscht sein, das geht aber nicht. Und das setzt sich dann um in Felder von Minuswahrscheinlichkeiten, in Informationsfelder oder Raster, wie Emde besser sagte.
Aber was ist es denn? Wie kann man denn sowas packen?
Jenseits des Raumes definierte Strukturkondensation.
Ja, das sagt aber auch wieder nicht viel. Oder so wie die Therme einer Energie, zum Beispiel Therme neutralen Korpuskeln, wären Strukturen des Raumes, die sich aber fortsetzen mit Komponenten in diesem Transbereich. Und diese Komponenten im Transbereich, die bestimmen nun, dass diese Struktur im Raum die und die und die Eigenschaften hat als Organisation.
Ja, also quasi muss man doch wieder an Gebilde ran, die materiell strukturiert sind, um dann überhaupt dies packen zu können.
Natürlich. Mhm. Man muss hier folgende Überlegung anstellen, aus einer Polymetrie heraus. Ich habe vier elementare Formen, die ich Hermetrieformen nenne. Das werde ich auch wahrscheinlich hier nicht bringen.
Ja.
Aber ich nenne es elementare Formen.
Ja.
Einmal habe ich die Bimetrie von latenten Termen, die gar nicht im Raum definiert sind. Der Raum ist euklidisch und die Raumzeit ist euklidisch,
ja,
aber jenseits dessen passiert etwas.
Ja.
Diese latenten Terme können übrigens manifeste Ereignisstrukturen beeinflussen.
Mhm.
Dann passiert was im Raum,
ja, ja,
so etwas Akkausales,
mhm,
weil wir das Mauseloch nicht sehen.
Ja, ja.
Nicht? Mhm. Dann habe ich den zweiten Fall, die Zeit kondensiert mit. Dann haben wir eine imaginäre Kondensation X4, X5, X6, die nun aber, weil sie nur zeitartig strukturiert sind, den Raum kaum beeinflussen, sondern nur schneiden und es entsteht eine Wirkung, deren Weltlinie eine geodätische Nulllinie ist.
Ja.
Das nennen wir dann
Photon. Ja.
Die dritte, der Raum selbst strukturiert mit X5 und X6 neutrale Partikel und in dem Fall, dass alles strukturiert und elektrisch geladen. Und nun kann man sagen, dass von diesen vier Elementarformen kommen nur diejenigen in Frage, die sozusagen, wenn man diese Parsenreligion benutzt, sein Shodem,
ja, ja,
als latente Terme im Transbereich mitführen.
Ja.
Und das sind nur Photonen und Neutrokorpuskeln. Das heißt, wegbare Materie fällt aus. Die kann man allenfalls zur Bündelung benutzen. Aber
was heißt Neutrokorpuskel?
Neutrale Partikel.
Ja, Sie sagten doch, wegbare fällt aus.
Bitte?
Sie sagten doch, wegbare fällt aus.
Nein, oder wegbare Materie, weil
die aus so elektrisch geladenen
Korpuskeln aufgebaut wird.
Und ja, ja.
Bei denen geht es nicht.
Ja, ja.
Nicht? Also, nur die neutralen, weil die Neutronenkonfigurationen in Nukliden könnte man vielleicht zur Bündelung verwenden.
Ja.
Weiß ich nicht.
Aber
jetzt, mit neutralen Partikeln kann ich wiederum nicht arbeiten,
ja,
weil die alle labil sind.
Ja.
Ich kann auch keine Informationen aus Neutronenströmen abfragen, außerdem ist das viel zu riskant. Und Gravitonen kann ich nicht manipulieren, aber im Fall des Elektromagnetfeldes, des Photonenfeldes, ist das auch gegeben. Das kann ich manipulieren, kann Informationen abfragen. Selbst wenn ich Gravitonen erzeugen könnte, kann ich noch längst keine Informationen abfragen.
Ja, ja.
Das geht einzig und allein im elektromagnetischen Feld. Nur gewusst, jetzt muss man natürlich versuchen, eben durch die Realisation dieser Skalarprodukte,
ja,
die Strands-Quartett, das sozusagen der Shodem ist, ja, das muss man jetzt erst verstärken. Und dann muss man Konfigurationen finden, die so geartet sind, dass man regelrechte, immer so pyramidenartig, immer höhere Strukturen mit immer größeren interlegalen Abstand schafft, wie so eine Art Kontaktrüssel. Damit kann man experimentieren.
Ja, wie soll man das denn aus Photonen machen?
Bitte?
Wie soll man denn Photonen organisieren? Also das verstehe ich. Irgendwelche Frequenzmuster oder was?
Eben, nicht? Das muss man, das kann man aber theoretisch lernen. Das Wichtigste ist, dass man steigende und Fallaktivitätenströme erzeugt.
Ja.
Und dass man imstande ist, fallende Aktivitätenströme so aufzufangen, dass sie diese Muster verändern. Und diese Veränderung dieser Muster, wenn ich jetzt die beiden Diagonalkomponenten des Tensors verändere. Das ist ja das Aufnahmemuster.
dann verändern sich nämlich die raumzeitlichen Bereiche auch. Und da kann ich die Information als Sprechstrom abfragen. So muss man das machen. Und wie gesagt, das geht natürlich nicht, wenn ich mit defekten Tonbandgeräten und defekten Mikrofonen und falsch eingestellten Rundfunkempfängern rumspiele.
Na ja, ich hatte immer darauf gehofft, dass man möglicherweise durch Gravitationsstrahlung viel mehr, dass man da die Aktivitäten viel rascher und massiver kriegen könnte.
Weil nämlich diese Gravitonen ja bereits zu Hause sind.
Ja.
Das ist richtig, aber nun machen Sie das erstmal.
Ich kann es nicht, aber ich meine, da müsste man eben drauf warten.
Denn das bedeutet ja, dass wir jetzt für Gravitonen diese Gleichung, die ich hier auch anführte, das Potenzial, der bloßen Potenzialausbreitung, umwandeln in eine dem elektromagnetischen Strahlungsvektor entsprechende Formel. Das geht aber nicht so ohne weiteres. So.
Denn an sich müsste das ja das ideale Mittel sein, physikalischen Mediumismus zu schaffen.
Bloß das wird wahrscheinlich auf alles reagieren.
Ja.
Nun lege ich aber, das habe ich von vornherein eigentlich so erlebt, ich lege eigentlich größten Wert darauf, ein System zu finden, das nicht auf animistisch vagabundierende Kontaktkanäle reagiert, sondern nur auf postmortale Zustände.
Ja, ja.
Nicht? Sodass praktisch die psychische Distanz